Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu, aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tipi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout, deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange. Dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Es ist Anfang Februar. Jochen, wir beide wollen auf den Januar 2026 zurückgucken. Ein Januar, der vor allen Dingen hier oben im Norden immer noch von Winter, von Eis und Schnee geprägt ist. Und wir gucken auf die Fintech News aus dem Januar.
Hallo, ich habe gestern versucht, nach Hause zu kommen von Frankfurt und habe einen Stau von 30 Kilometern auf der A3.
An der A3 entlang vorbei umfahren.
Ich bin heute mit dem Rollstuhl nach Eppendorf zur Reha gefahren und das in Eis und Schnee mit Bus und Bahn. Auch eine Erfahrung, kann ich dir sagen. Schnee ist einer der neuen Endgegner.
Also hier im Rheinland ist nichts.
Ja, heute den ganzen Tag geschneit und morgen auch wieder.
Okay.
Aber Jochen, wir wollen nicht über das Wetter reden, haben wir doch letztes Mal auch schon am Anfang, sondern wir wollen über die Fintech-News aus dem Januar sprechen und möglicherweise, da wir jetzt schon Anfang Februar haben, nehmen wir auch noch ein paar News aus dem Anfang Februar noch mit, weil es so zwei, drei gab, die vielleicht irgendwie auch nochmal ganz kurz beleuchtet werden könnten. Aber wir fangen mal an mit einer eher allgemeinen News, nämlich, dass der globale Fintech-Markt 2025 wieder zulegt und da wird ja in der Regel immer nur Funding-Volumen gemessen, wobei ich immer sehr, sehr skeptisch mit den Zahlen bin. Aber trotzdem gab es eine Zahl, dass 2025 das Funding-Volumen um 21% auf 53 Milliarden zugenommen hat. Was sagst du?
Also ich finde, 53 Milliarden klingt sehr, sehr viel. Da frage ich mich, ob das tatsächlich Fundings sind oder auch Debt-Fundings. Und die große Frage, die ich dabei habe, ist, weil also zumindest ich kriege jetzt nicht irgendwie mit, dass da plötzlich so wahnsinnig viele Fintechs neu gegründet werden, ob das dann quasi nur die Runden sind von den großen Fintechs und unten auf der Early-Stage-Seite nicht so viel passiert.
Also vielleicht sind wir A zu alt und sind B nicht nah genug dran, dass wir die neuen Modelle nicht mitbekommen. Also ich glaube, dass durchaus weiterhin immer wieder mal auch Sachen entstehen und gegründet werden, aber du hast natürlich recht, dass so super viele Fintechs gerade gegründet werden, wahrscheinlich nicht, weil momentan ja auch der Hype-Cycle ganz klar in Richtung oder der Hype in ganz klar in Richtung AI, KI zeigt und nahezu alle da was machen. Aber wir haben ja dann auch wieder die Frage, was subsumierst du alles darunter? Sind da möglicherweise auch diese Buchhaltungsdinge, diese Steuerdinge, die momentan ablaufen, als Fintech verbucht? Aber lass uns sonst einfach zur nächsten News übergehen. Weil das hat ja auch ein bisschen was mit Funding zu tun, aber die Solaris Bank schreibt 2024 erneut einen hohen Verlust und hat durch die Restrukturierung und die BaFin-Auflagen, die sie seit einiger Zeit dann halt auch belastet, das Ergebnis wieder mal gedrückt. Was sagst du dazu? Wir haben letztes Mal über den neuen CEO gesprochen. Und jetzt gucken wir mal auf das 24er-Ergebnis.
Ja, 24er-Ergebnis ist ein Jahresverlust von 103 Millionen, haben einen Umsatz von 150 Millionen gemacht, was angeblich unter den eigenen Prognosen stark zurückgeblieben ist und brauchen jetzt wohl schon wieder eine neue Finanzierungsrunde. Sieht alles nicht gut aus. Ich habe letzte Woche bei der Fintra World Marco Ventin getroffen, der war auch jetzt nicht wirklich begeistert zu der Entwicklung. schade. Ich kann es immer nur wieder sagen, es ist eine traurige Entwicklung. Und es bleibt zu hoffen, dass sie irgendwie mit Fokus auf das ADAC-Portfolio und dann Geschäften links und rechts, weil das Portfolio an sich kann ja aus meiner Sicht keine Bank rechtfertigen, die Kurve irgendwie bekommen.
Ja, drück mal die Daumen, bin ich bei dir. Marco Ventin, mein Gott, ja, den gibt's auch noch. Was macht der?
Der ist jetzt bei SAP Pioneer.
Kernbanksysteme in Deutschland verkaufen. Happy. Viel Spaß. Let's see. Nee, aber bin ich völlig bei dir. Also wird wirklich interessant zu sehen, welche großen Kunden jetzt bei der ADAC dann noch kommen. Ist Vivid eigentlich mittlerweile, ist Vivid noch bei denen oder sind die mittlerweile auf einer eigenen Lizenz unterwegs?
Das weiß ich gar nicht. Also was ich weiß, ist Tomorrow ist weiterhin da und auch Lexware ist noch da. Ob Vivid noch da ist, keine Ahnung.
Und Bison glaube ich auch noch, ne? In Teilen.
Ja, in Teilen. Aber die haben, also zumindest Bison geht sehr aggressiv in der Kommunikation der Endkunden hin und sagen, tu doch zustimmen, dass du jetzt dein Referenzkonto zur Deutschen Bank ziehst. Weg von der
Summe aus. Gut, dann Jochen, Penny Lane. Wir haben gerade schon über das Thema Steuern gesprochen, über das Thema Steuern und Buchhaltung. Penny Lane aus Frankreich, aus Paris, sammelt 175 Millionen ein. Und wenn man will oder wenn man ein bisschen böse sein will, wird da, glaube ich, gerade ein Angreifer auf die DATEV gebaut. Und wir haben das ja schon im KMU-Bereich gesehen, im Bereich Banking. Da gab es ja auch eine ganze Menge deutsche Herausforderer oder Starter. Und übergeblieben ist im Grunde genommen gerade Quanto als französischer Anbieter. Die haben uns da so ein bisschen überrollt. Sehen wir jetzt was Ähnliches für Buchhaltung aus Frankreich auf uns zukommen?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Buchhaltungsthema so ein übergreifendes Thema ist zwischen den Ländern, weil es doch sehr lokal, national mit den lokalen Steuergesetzgebungen ist. Man hat da ja mit Lexware, die ich gerade eben angesprochen habe, auch einen großen Player schon etabliert. Dann gibt es die Sage aus UK. Ich sehe da nicht diese Konzentration, sondern sehe da eher die regionalen Player, und da kann natürlich Penny Lane auch jetzt auch in Deutschland noch Kunden sammeln. Das heißt ja gar nicht, dass sie in Frankreich verbleiben werden. Aber anders als im Banking, wo ich ja auch das Konto relativ schnell einfach mal wechseln kann oder ein Zweitkonto aufmachen kann, ist natürlich in der Buchhaltung das eine ganz andere Sache. A, bin ich aufgrund natürlich der Historie und auch der Abschreibung, wenn ich mal in so einem Buchhaltungsprogramm drin bin, bin ich fest Login und ich brauche kein zweites oder ein Zweitbuchhaltungsprogramm, weil das macht keinen Sinn. Also von daher ist das aus meiner Sicht eher eine Sache, dass sie dann wahrscheinlich mit neuen Kunden wachsen wollen. Mal gucken. Also ich bin bei der Buchhaltung ein bisschen skeptischer als im Banking.
Ja, das verstehe ich, dass die Stickiness da relativ hoch ist, sehr hoch ist. Aber die Abhängigkeit von vielen und ich glaube auch teilweise auch vielleicht auch die Unzufriedenheit von dem einen oder anderen mit der DATEV ist ja schon irgendwie ziemlich immens. Und bei vielen ist es, glaube ich, so, dass du DATEV deshalb wählst, weil das ein Steuerberater wählt.
Ja.
Und die Stickiness für dich selber als Unternehmer ist in Sachen DATEV ja gar nicht so groß. Weil dir ist es ja eigentlich fast egal, es sei denn, du nutzt irgendwie noch ein Tool von der DATEV zur Vorkontierung oder sowas.
Ja.
Sondern ich glaube, das ist eher eine Frage, wenn du halt wirklich richtig skalieren willst, wie überzeugst du Steuerberater davon?
Genau.
Und das wird, glaube ich, eine spannende Frage, interessante Frage, ob Penny Lane das schafft, mehr und mehr Steuerberater und vielleicht sogar auch moderne Steuerberater von sich zu überzeugen. Ich hatte ja mit Chris schon mal eine Runde zum Thema B-Steuer, wenn du dich erinnerst, also mit Chris Plantener. Weil das wird ja, glaube ich, interessant in den nächsten Jahren, dass der Steuerberatermarkt in Deutschland sich ja ziemlich verändern wird. Und der wird halt, weil es halt auch immer weniger gibt, aber der Bedarf nach ihnen weiterhin groß ist, sehr viel stärker als bisher von Tools bestimmt sein. Und deshalb, das könnte ich mir vorstellen. Das sind dann nicht nur neue, sondern eher, dass du halt andere Vertriebspartner gewinnst und neue Arten von Steuerberater für dich gewinnst und auf die Art und Weise einen Hebel auch im deutschen Markt hinbekommen kannst.
Also da bin ich vollkommen bei dir, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins: Insbesondere im KMU-Bereich haben die Steuerberater eigentlich gar kein Interesse, neue Kunden aufzunehmen.
Und da sind eher Abwehrpreise. Tools helfen, das zu skalieren, ne?
Exakt.
Und das Zweite ist, dieses alte Modell, ich muss zum Steuerberater gehen, dass der mir meine Buchhaltung macht, ist eigentlich vollkommen vorbei. Also wenn ich mir die LexWares angucke, ich habe jetzt die Pedelec nicht getestet, aber wenn ich mir LexWares anschaue, das ist eine mehr oder weniger automatisierte Buchhaltung, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung von Buchhaltung habe. Also ich kenne mich in Buchhaltung aus. Ich kann tatsächlich auch buchen, habe es auch in den letzten Jahren immer selbst gemacht, bin jetzt zu LexWare gewechselt und bin überrascht, wie einfach Buchhaltung da ist. Also der Kunde, der Nutzer kriegt gar nicht mehr mit, dass es da hinten ein Kontensystem gibt und auf welchem Kontenrahmen das ist. Allerdings, was LexWare dann nicht hat, ist der finale Kontenabschluss und Jahresabschluss. Das muss man dann immer noch zum Steuerberater machen. Aber der Mehrwert davon und dann die Abgabe der Steuererklärung rechtfertigt noch weniger den Steuerberater und rechtfertigt dann auch, wenn man von der anderen Seite den Steuerberater anschaut, nur dafür dann ein neues GmbH aufzunehmen, ein KMU aufzunehmen, ist auch sehr schwierig. Und ich glaube, da ist ein interessantes Modell, dass dann die Tools Steuerberatungsleistungen noch mit integrieren. Das ist natürlich auch ein Compliance-Thema. Und da noch aktiv sind. Und was ja auch in dem Kontext drin ist, ist Lohnbuchhaltung. Auch das ist ja klassisch ein Thema mit dem Steuerberater. Und wenn man das, auch LexWare kann das aus meiner Sicht, ich habe da eine Übersicht gemacht und geguckt bei allen anderen Programmen. LexWare sind die einzigen, die auch Lohnbuchhaltung machen. Auch das ist trivial einfach und erschreckend, wo man immer so denkt, naja, das ist so ein Buch mit Siegeln, ist es gar nicht, ist total easy. Und da ist, sieht man, wie weit der Markt fortgeschritten ist, da die Komplexität für die Endnutzer rauszunehmen.
Total. Und ich finde, es ist Zeit für einen Angreifer auf die DATEV.
Total.
Und wir haben ja gestern gesehen, dass das neue Anthropic-Tool, also in Claude, ja dafür gesorgt hat, dass die Aktienmärkte weltweit eingebrochen sind, weil jetzt das erste Mal so richtig gesehen wird, dass auch so etwas wie Rechtsanwälte von KI angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also heute, die Börsenkurse sind ja völlig abgekackt und aus dem Grund, ja, weil es halt ein neues Tool von Anthropic gibt, was halt zeigt, dass man halt ja im Grunde genommen Rechtsanwälte und viele Rechtsanwaltsarbeit mehr oder weniger überflüssig machen kann. Und das war einfach ein Signal dafür, dass halt nicht nur dumme Arbeit von KI sehr, sehr schnell abgelöst werden kann, sondern halt auch eine ganze Menge mehr. Und das war ein Fanal dafür, dass die Aktienkurse eingebrochen sind. Was will ich eigentlich damit sagen? Es ist Zeit für neue Player auch da. Und gerade im Bereich Steuern, gerade im Bereich Buchhaltung, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist so immer gleich und es ist so auf Regeln basiert. Also mein Gott, wenn da keine AI, KI helfen kann oder das übernehmen kann, wo sonst?
Ja, und vor allem, also ich mache da jetzt heute Morgen, kam von der Dienstreise zurück, ich habe da meine Parktickets fotografiert per Scan und der hat es erkannt, hat den Betrag erkannt, hat die richtigen Mehrwertsteuer erkannt und sofort die richtige Buchung in die richtige Kategorie erkannt, weil ich in der Vergangenheit schon mal das einmal angelegt habe. Also das ist schon sehr, sehr weit. Ich hoffe, dass man irgendwann so weit kommt, dass ich einfach mal ein Foto von diesem komischen Beleg machen muss.
So, Jochen, Herr Trump kündigt die Deckelung für Kreditkartenzinsen an. Also einmal ist es ja, er kündigt was an, das tut er ja ganz viel. Kommt das? Und wenn ja, siehst du einen Impact auf Europa? Vielleicht musst du noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt Kreditkartenzinsen sind und wann die fällig werden.
Ja, es geht da, und da hat er eigentlich einen wahren Punkt erwischt. Es geht da um die Revolving Credit Zinsen in den USA. Also ich habe eine Karte, Mastercard, Visa, Amex glaube ich auch sogar, gibt es einen Revolving. Und zahle eben nicht am Ende des Monats zurück, sondern zahle nur 2, 3, 4% der ausstehenden Summe zurück. Und der Rest wird auf den nächsten Monat übergerollt. Und ich kaufe dann mehr. Also im nächsten Monat dann mache ich wieder Umsatz. Und dann am nächsten Abschlussmonat heißt es wieder, hier ist der Outstanding Balance. Und davon zahlst du bitte wieder 5% als Beispiel. Das Problem ist, alles, was ich dann rübernehme im nächsten Monat oder im nächsten Monat, wird in den USA 20% plus 25% und mehr verzinst. Das heißt, es ist eine wahnsinnig teure Art, Kredit zu nehmen. Und wir haben das ja bei uns auch. Also es gibt ja spezielle Konsumentenfinanzierungsbanken, eine Targo, eine ehemalige Barclays, die das sehr stark anbieten. Allerdings bei uns ist das Ganze, was Trump will, auch schon längst gesetzlich gedeckelt. Da gibt es einen Wucherparagraf im BGB und das ist, glaube ich, bei 20%. Deswegen diese ganzen Zinsen bei den Kreditkarten sind natürlich deutlich teurer als Dispozinsen, auch viel, viel teurer als ein Barkredit. Aber er liegt dann irgendwie bei 14-19%. So, und was er da will, ist eigentlich ganz nachvollziehbar, ist auch eher kundenfreundlich. Er sagt nur 10%. Das wird schwierig, weil natürlich dann viele Kunden dann vielleicht auch abgelehnt werden aufgrund der Bonität. Hat natürlich auch eine Frage der Revenues der Konsumentenfinanzierungsbank oder der Kreditkartenbank in den USA, die natürlich sehr attraktiv sind für die dortigen Banken. Aber ich glaube, der hat einen Punkt. Ob es dann 10% wird, da bin ich mal am Zweifeln. Und wenn es 10% werden sollte, wird es dafür sorgen, dass viele Kreditlinien gecuttet werden und vielleicht auch Karten gekündigt werden.
Ist in Deutschland der Revolving Credit überhaupt so groß? Oder darf man ihn überhaupt haben?
Man darf ihn haben, ist kein Problem. Ist aber eine totale Nische.
Das war das Amazon-Thema, ne?
Genau, die Amazon-Karte hat auch eine Revolving-Karte, genau. Ja. Ist totale Nische.
Let's see, was Trump da macht. Mal gucken, ob er es durchsetzt oder nicht durchsetzt oder ob es halt wieder Probleme gibt, wie du es auch schon beschrieben hast, möglicherweise für die Unternehmen oder dann doch wieder zurückzuckt. Jochen, über die Apple Card, die ist ja gar nicht so weit weg von den Kreditkarten, über die wir gerade gesprochen haben, die ja in den USA rausgekommen ist, wann? Vor 4 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren, weiß gar nicht mehr genau. Haben wir schon oft gestritten. Du hast mit Mike oft darüber gestritten, wann sie nach Deutschland kommt, ob sie nach Deutschland kommt, ob es ein Game Changer ist oder nicht. Goldman Sachs hat die damals gemacht. Hat man sich damals schon gewundert, warum Goldman eigentlich eine Kreditkarte rausbringt, weil sie eigentlich gar kein richtiger Kreditkarten-Issuer jedenfalls für Retail bis zum Zeitpunkt war. Haben es ja dann auch abgegeben, also nachdem man auch zwischendurch gemerkt hat, ui, die haben das Thema Fraud und Risk Management damit nicht so richtig auf die Kette bekommen. Jetzt übernimmt JP Morgan das Programm. Was sagst du dazu?
Passt viel mehr zu Apple, passt viel mehr zu JP Morgan, weil die haben Ahnung im Kartenbereich, sie haben Ahnung im Kunden und Scoring. Das, was Goldman Sachs als Investmentbank nie hatte und irgendwie wohl sich im Excel-Sheet reich gerechnet hat und was dann tiefrot wurde, da ist JP Morgan viel erfahrener. Ist die große Frage, die ich mir gestellt habe, als ich die Überschrift gelesen habe, wird das Portfolio 1:1 übernommen zu den gleichen Konditionen, die auch sehr kundenfreundlich sind, in Höhe vom Cashback und auch bei den Zinsen, die waren eben nicht so teuer wie bei den anderen. Wird dann nochmal an der Konditionsschraube gedreht. Und jetzt im Kontext tatsächlich Europa und Deutschland-Expansion. Wir wissen ja, dass JP Morgan mit Chase schon aktiv ist in Großbritannien, seit Jahren angekündigt hat, nach Deutschland zu kommen. Jetzt habe ich anders als mit Goldman Sachs, als Apple natürlich einen Partner, der gleich einen größeren globalen Footprint hat und eben nicht nur in den USA ist. Vielleicht kommt dann die Karte doch noch nach Europa in Deutschland. Angekündigt war sie ja von Tim Cook von Anfang an, dass sie expandiert wird.
Ja, und du meinst, das ist jetzt sozusagen der Hebel für für JP Morgan in Deutschland sofort Geschäft zu machen, weil sie die Apple-Card rausbringt? Ich glaube nicht.
Aber für der Hebel eher für Apple zu sagen, das, was ich ursprünglich wollte,
ja,
nämlich eine internationale Expansion, jetzt über diesen einen Bankpartner.
Ja, wir lassen uns überraschen und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Streitgespräch zwischen Mike und dir. Jochen, ein Thema, was irgendwie scheinbar nicht weggeht, die Girocard. Jetzt fangen die Volks- und Raiffeisenbanken an, die Girocard, die digitale Girocard, ohne Apple Pay in ihren Wallets auszurollen und auf die Art und Weise Apple Pay mit Girocard zu machen. Wie findest du denn das?
Hatten wir, glaube ich, beim Jahresabschluss auch kurz Podcast.
Warte mal,
auch kurz
du machst
gesprochen.
Nicht Apple Pay damit, sondern du machst NFC
ich mache
damit.
NFC-Zahlung mit dem iPhone, mit der Girocard. Was ich hörte, so zwischen dem einen oder anderen Meeting bei dem einen oder anderen Konferenz in Berlin, wo ich im Januar war, man ist mit den Zahlen offensichtlich sehr zufrieden.
Das ist das, was PayPal vor einem halben Jahr mal irgendwann auch schon mal gemacht hat, ne?
Genau, genau. Nur man ist, ich habe extra gefragt, seid ihr zufrieden mit den Registrierungen oder mit den Transaktionen? Nein, man ist mit den Transaktionen sehr zufrieden. Man hat wohl in der kurzen Zeit mehr Transaktionen gemacht als mit der Girocard in Google. Und das gibt es schon ein paar Jahre. Also von daher, das muss wohl einigermaßen klappen. Ich finde den Schritt gar nicht mal so, also erstmal, dass sie den gemacht haben, à la Chapeau, und nicht nur Lobbying und laut schreien, sondern auch mal umgesetzt, das fand ich sehr gut. Ich finde den Schritt, das aus der Banking-App mit der Girocard zu machen und Apple Pay mit der Kreditkarte, die eher die Trennung zwischen Kreditkarte und Girocard dann auch in den Apps klarer darzustellen, gar nicht mal so unsmart, weil letztendlich die Girocard ja nichts anderes ist als meine Kontokarte und das ja dann viel enger auch in der Banking-App fast drin sein sollte als woanders. Ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, ob ich die klassischen Apple-User, die natürlich in der Apple Wallet auch Multibanken, Multikarten und vielleicht sonst andere noch Dinge haben wie Tickets, Airline, Boardkarten etc., ob ich die damit tatsächlich dann auch noch bekomme. Aber offensichtlich scheint es zu klappen und ich finde es auf jeden Fall mal einen Versuch wert und mal gucken, wie die Erfahrungen so nach einem Jahr oder so sind.
Und dann ist es doch ein Unterschied zu dem, was PayPal damals gemacht hat, ne? Weil PayPal hat ja dann doch den Apple Pay-Knopf vorbelegt mit ihrer eigenen App und die Volks- und Raiffeisenbanken machen das nicht. Also der seitliche Knopf ist nicht belegt mit der Girocard, sondern was die machen, du musst die App selber öffnen und kannst dann die digitale Girocard benutzen, richtig?
Ich weiß nicht, ob ich nicht auch diesen Knopf,
dann hättest du Apple Pay,
den der Apple, den der PayPal macht, auch mit der App der VR-Banken belegen kann.
Das ist die Frage, was du damit auswählst. Also ob du damit NFC startest, genau, oder ob du damit die Wallet oder Apple Pay,
genau,
startest. Ne?
Genau.
Wäre mal spannend zu hören von Hörerinnen und Hörern, die bei den Volksbanken ein Konto haben, wie das funktioniert, wie es genau funktioniert.
Aber was ich mittlerweile höre von manchen, dass diese eine Knopf, diese Besonderheit dieses einen Knopfes eigentlich gar nicht mehr so eine Relevanz spielt, weil es ja jetzt diesen weiteren Action-Button auf den neuen iPhones gibt, der so ein bisschen stiefmütterliches Dasein führt. Früher war da irgendwie die Kamera drauf, das war schlecht als Kameratrigger zu nutzen. Und man hört jetzt mehr und mehr, dass die Leute dann quasi auf der einen Seite Apple Pay haben, auf der anderen Seite nochmal eine Alternative, alles für den Action-Button. Mal gucken. Also ich weiß nicht, ob das noch so exklusiv ist, dass man unbedingt auf diesen einen Knopf da drauf muss.
Ja, hatten wir immer so in der Wahrnehmung. Ich verstehe, dass mit dem zweiten Button da noch eine weitere Chance dazugekommen ist. Für mich ist es immer einfacher, nur einen Knopf zu drücken, gerade an der Kasse, als nochmal eine App zu starten. Insofern verstehe ich deinen Punkt mit dem zweiten Button, weil die App zu starten ist für mich immer ein Schritt zu viel. Jochen, die DKB hat eine Analyse gemacht, dass die Bargeldversorgung sich vom Geldautomaten verlagert in den Einzelhandel. Ich kann dazu von meinem eigenen Nutzungsverhalten gar nichts sagen, weil ich weder das eine noch das andere nutze.
Also ich nutze es ehrlich gesagt ganz selten im Einzelhandel. Ich nutze es auch ganz selten am Geldautomat, aber wenn, dann nutze ich den Geldautomat, weil er hier in der Straße ist und natürlich sehr bequem ist. Ich tue sowieso alle Jubeljahre nur Bargeld abheben, von daher ist eigentlich sowieso keine Relevanz.
Und aber ich kann mir das durchaus vorstellen.
50 Euro, 100 Euro.
Weil es gibt mehr Supermärkte als Geldautomaten, oder?
Genau, das ist eigentlich das Hauptproblem. Es gibt viel mehr Reach auf der Supermarktseite. Und das hat ja aus meiner Sicht dann auch noch eine andere Komponente mit den Filialbanken, weil letztendlich der Geldautomat und vor allem die Bargeldversorgung im ländlichen Raum ja immer noch eine Domäne der Volksbank, Raiffeisenbank und Sparkasse ist und auch so ein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu Direktbanken und dann auch Neobanken. Und dieser Wettbewerbsvorteil sinkt darüber.
Wenn denn auf dem Land, in dem ländlichen Raum, den du gerade ausgerufen hast, Ein Supermarkt
ist, genau. Ja, die Leute müssen ja irgendwie essen und Lebensmittel kaufen. Also Supermärkte gibt es da, glaube ich, schon noch, oder?
Ja. But you know what I mean.
Ja, ja.
Jochen, die Kollegen von Trade Republic haben vor einiger Zeit ein Private Equity Produkt in der App gelauncht. Also neben den ganzen ETFs, neben Krypto und neben Aktien kann man ja mittlerweile halt auch Bonds und sowas kaufen und jetzt halt auch Private Equity. Es gab zuerst zwei Fonds, die, glaube ich, dort angeboten wurden. Einer von Apollo, einer von EQT, also ein richtiger PE-Fonds. Und jetzt gibt es erste Zahlen und ich war einigermaßen überrascht von der Höhe des Volumens, was Retail-Investoren hier investiert haben, nämlich 160 Millionen, die bisher dort reingeflossen sind. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange der Zeitraum war, aber es war nicht so lange und das fand ich schon echt eine große Zahl.
Also gefühlt ist es so ein halbes Jahr her oder ja. So, ein halbes, dreiviertel Jahr.
Ja.
Und ich war auch überrascht, 160 Millionen ist nicht wenig. Also ich hätte mich eigentlich gewundert, wenn es mehr als ein Zehntel davon ist, also 16 Millionen. Hätte ich gedacht, das wäre so eine realistische Zahl, aber 160 Millionen in so kurzer Zeit, wo es ja auch eher um kleinteilige Transaktionen ist. Also wenn man überlegt, Moonfair & Co., da muss ich ja mit 250.000, 500.000 pro Ticket anfangen. Hier bei Trade Republic ist es ja relativ niedrigschwellig und dann 160 Millionen schon, das ist not bad.
Ja, ich glaube, Trade Republic zeigt auch da mal wieder, dass man es anders machen kann und dass man halt auch andere Asset-Klassen plötzlich für Retail-Investoren zugänglich macht. Also ja, ich finde es dann doch immer wieder beeindruckend, wie und was die Kollegen dort auf die Reihe bekommen.
Wobei wir müssen schauen, wie es mit ein bisschen Zeit ist und wenn auch so mal der erste Crash an den Aktienmärkten darüber geht.
Ja, kommt ja gerade.
Wie dann tatsächlich mit dieser speziellen Fristentransformation in Private Equity, wie Leute darauf reagieren und wie das Modell dann schwankt oder nicht schwankt.
Ja, das generelle Modell von Trade Republic wird natürlich damit auf die Art und Weise nochmal wildere Gewässer kommen. Auf der anderen Seite kommt das ganze Thema private Altersvorsorge jetzt auf uns alle zu und das wird, glaube ich, auch wieder für die Kollegen auch nicht so schlecht sein. Jochen, Bitpanda startet jetzt direkten Handel mit Aktien und ETFs. Und jetzt kannst du bei Bitpanda nicht mehr nur, ich weiß nicht, wie viel Coins handeln. Du bist, glaube ich, Bitpanda-Kunde oder warst es jedenfalls mal. Aber ich glaube, die haben wahrscheinlich die meisten Coins in ganz Europa auf ihrer Börse. Aber jetzt bieten sie auch direkten Handel mit Aktien und ETFs und nicht nur tokenisierten Aktien und ETFs an.
Ja, ist nett. Aber ehrlich gesagt, als normaler Kunde, wenn ich nicht Experte war, habe ich gar nicht mitbekommen, dass die Aktien, die ich da handle, tokenisierte Aktien sind, gar keine richtige Aktien. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht. Aber generell ist das ein passendes Stück mehr von Bitpanda aus dieser Kryptonische rauszugehen, zu einem Neo-Broker zu werden und ein Trading-Angebot zu machen. Ob sie diesen Weg gehen, weil Trade Republic hat das ja vorgemacht und auch etliche andere, die den Weg nachgehen, muss Bitpanda noch beweisen. Aber letztendlich ist das der nächste Schritt auf der Produktroadmap.
Dann gab es heute, glaube ich, oder gestern eine Ankündigung, dass Bitpanda und die Deutsche Börse enger zusammenarbeiten und dass Bitpanda sich mehr oder weniger auf den Marktzugang konzentriert und die Deutsche Börse die Abwicklung und den Börsenplatz stellt. Und anders als andere Krypto-Broker und andere Krypto-Börsen im Grunde genommen, die das alles zusammenführen, trennt Bitpanda das in der Zukunft und wickelt ganz viel über die Deutsche Börse ab. Wie findest du das?
Ist das so eine Antwort auf immer mehr alternative Börsenmarktplätze, die natürlich dann auch Volumen von der deutschen Börse wegnehmen? Also wir kennen das von Trade Republic, wir kennen das von Stalable, genau, Lang & Schwarz und Co. Dass man da vielleicht versucht, so ein bisschen in dieses Marktsegment wieder zurückzukommen als deutsche Börse?
Ich glaube, ehrlich gesagt, die deutsche Börse wird schon deutlich gemerkt haben, dass Retail-Flow von ihr weggeflossen ist in den letzten Jahren, weil die ganzen Trades und die ganzen Scalables haben halt nichts über sie abgewickelt oder sehr wenig, sondern hat ihre Partner gehabt, also zuerst die GetEx und die Lang & Schwarz und Scalable ja jetzt ihren eigenen Marktplatz Trade Republic baut ja gerade auch einen eigenen auf. Und ich glaube, einige andere arbeiten ja über die TradeGate in Berlin. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob da nicht sogar die deutsche Börse noch beteiligt ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber klar, also lange Antwort auf deine Frage, kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach eine Antwort ist und gleichzeitig vielleicht irgendwie auch die Chance mit Panda sehr günstig abzuwickeln, weil das vielleicht die deutsche Börse hinbekommt, weil das ja ein Skalierungsgame ist. Ne? Also ich glaube, das Thema Trading und Settlement, das musst du nicht jedes Mal selber machen. Und wenn du das halt irgendwie so hinbekommst und die Frage, spannende Frage wird sein, ob die deutsche Börse dann über kurz oder lang auch für die Kollegen dann auch die Kryptobörse darstellt.
Genau, das ist meine nächste Frage.
Ja, weil angekündigt hat es ja Carlo und also Carlo Kölzer und der ist ja mittlerweile auch für Digital Assets bei der deutschen Börse zuständig.
Hm.
Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie dann auch eine Zukunftsthema oder vielleicht ja auch jetzt schon, aber das habe ich bisher aus der Pressemitteilung nicht rauslesen können, ob sie alles machen oder ob es erstmal nur auf die in Anführungszeichen traditionellen Assets gemünzt ist oder ob sie wirklich alles für Bitpanda abwickeln.
Ich meine, Deutsche Börse hat ja mit Euwax Gold und ich glaube Silber auch ja bereits heute schon Edelmetallprodukte. Das in Konkurrenz mit den klassischen Fondsgesellschaften oder ETF-Anbietern. Und wenn man schaut, wie BlackRock, wie viel Volumen die auf ihrem Krypto-Portfolio haben, also Ethereum und Bitcoin-ETFs oder ETCs.
Wobei da ganz viel abgeflossen ist in den letzten Wochen, ne?
Ja, aber wenn man schaut, was BlackRock wahnsinnig verdient hat im letzten Jahr damit, ist es natürlich aus Sicht von so einem Marktplatz natürlich auch eine spannende Möglichkeit zu sagen, ich will da ein bisschen tiefer rein und da auch ein bisschen Teil von dem Kuchen in Europa haben.
Ja. Das war eine News aus dem Februar, die haben wir vorweggezogen. Nur so zur Info für alle Hörerinnen und Hörer. Jochen, du hast mitgearbeitet an der Evaluierung des digitalen Euros für die EZB. Jetzt fordern Ökonomen eine zügige Einführung des digitalen Euros. Was sagst du dazu?
Ich finde, diese ganze Diskussion am digitalen Euro wird immer lustiger. Also auf der einen Seite gibt es extrem starke Pro-Forderungen und Pro-Argumente und das jetzt nicht nur aus dem üblichen politischen und Zentralbank-Milieu heraus. Auf der einen Seite die extrem Gegenposition von den Banken und irgendwie so eine Mittelposition gibt es ganz wenig. Und ich sitze so mehr zwischen den Stühlen und denke so, naja, der hat schon Vorteile, also aber jeweils die eine Seite, andere Seite übertreibt halt sehr stark.
Ja, warum? Aber Jochen, das ist ein Thema, was halt polarisiert. Da kannst du, glaube ich, nur,
klar.
Oder da musst du wahrscheinlich irgendwie auch so extreme Meinungen einnehmen, weil das ist ja schon ein echter Einschnitt, so ein digitaler Euro.
Total. Es ist im Grunde eine staatlich geförderte Infrastruktur, die in gewisser Weise in Konkurrenz mit privatwirtschaftlichen Verfahren geht. Aber das habe ich ja auf dem Bitkom-Event auf meinem digitalen Euro-Panel gesagt. Ohne eine staatliche Aufoktroyierung hätten wir kein Roaming im Mobiltelefonbereich, wir hätten kein Instant Payment, wir hätten kein SEPA mit einer eindeutigen IBAN. Da musste der Markt vom Regulator erst freundlich und dann weniger freundlich gezwungen werden. Und im Payment haben wir halt immer noch die Tatsache, dass es keine paneuropäische Lösung gibt, die wirklich souverän ist. Und im Kontext souveräner Infrastrukturen macht es schon Sinn, wenn der Markt das irgendwie nicht hinbekommt, dass wir da vom Staat zumindest mal eine Fallback-Infrastruktur bekommen. Und ich nehme an, dass das der Hintergrund ist von diesem offenen Brief nach dem Motto, wir brauchen im Kontext der Souveränität, gerade bei dieser kritischen Infrastruktur, eine Alternative. Ob das der digitale Euro ist und ob er diese Rolle erfüllen kann, da gibt es natürlich noch hunderttausende Fragezeichen dahinter.
Was glaubst du, wenn du jetzt mal auf die Zeitachse guckst, ist das überhaupt realistisch momentan, was so jetzt im Raum steht? Weil es wird ja jetzt schon von 26, 27, 26 glaube ich so erste Tests und 27 dann irgendwie wirklich live. Glaubst du, das könnte funktionieren?
Ja, da machen die ein paar interne Tests bei der EZB, schön gut. Ich glaube, dass die jetzt im Rahmen des politischen Prozesses wir einen einigermaßen guten Kompromiss bekommen werden. Insbesondere das teilweise überbordende Regulierung und Spezifikation von der EZB, dass das nochmal sehr stark zurückgeschraubt wird und man dann eher das vielleicht nochmal auf eine Infrastrukturkomponente reduziert. Und es dann aber auf jeden Fall kommt. Also da bin ich mir relativ sicher, dazu muss man jeden Tag die Zeitung aufmachen.
Ist zu viel Wasser in den Rhein runtergeflossen, ne?
Ja, und dazu wird auf der anderen Seite des großen Teichs der Mensch, der da Sagen hat, werden ja die Aussagen immer erratischer und wir brauchen, das sage jetzt mittlerweile ich, der immer sehr pro-amerikanisch und amerikanisch zusammengefahren war,
Infrastruktur. Hast du zusätzlich die Diskussion gerade mitbekommen, dass, wie heißt einmal der CEO von Coinbase?
Armstrong?
Brian Armstrong, ne?
Ja.
Der klingt für mich irgendwie immer so wie ein Musiker, deshalb glaube ich, vertue ich mich immer. Brian Armstrong, ja gerade so ein bisschen einen Feldzug gegen die Mika führt, weil er Stablecoin-Yields auszahlen will?
Ja, das ist irgendwie ein hochpolitisches Thema, eher gegen die amerikanischen Banken und dann irgendwo das Weiße Haus und der Krypto-Papst David Sacks da irgendwie dazwischen. Und offensichtlich macht sich Armstrong damit mit Coinbase keine Freunde bei der Krypto-Community. Aber dass die Banken dagegen sind und dagegen Lobbying, das wundert mich nicht. Also vielleicht macht er diese Rolle, die ich gerade eben versucht habe, so ein bisschen den Kompromiss auf der digitalen Euro-Seite zu machen, hat der Motto, vielleicht können wir es ein bisschen zurück
drehen. Und warum glaubst du, macht er sich keine Freunde in der Krypto-Community?
Weil die Krypto-Community natürlich immer das andere Extrem macht. Also sprich, DeFi weg von den Banken, möglichst gar nicht reguliert.
Ja, aber trotzdem, bei Yields auf Stablecoins wird die Krypto-Community ja auch gut finden.
Das gibt es ja heute auch schon.
Ja, genau, das gibt es ja in den USA, aber es gibt es ja in Europa nicht. Das meine ich ja.
Also, auch in Europa gibt es das unreguliert. Ich kann jederzeit in Dubai eine Exchange aufmachen und bekomme meine Yields auf meine Coins. Sowohl im Staking als auch bei Stablecoins.
Ja. Da hast du recht. Aber nicht bei europäisch regulierten Börsen.
Genau.
Und Staking kannst du auch in Europa.
Ja, auch das, ja.
Jochen, Markus Mosen hat ein Feature bekommen. N26 startet seine Jugend- und Kinderkonten.
Ja.
Und? Hast du gemacht?
Ich warte jeden Tag auf die Post.
Also meine Tochter war tief beeindruckt von der Karte.
Ja. Hat sie es schon bekommen?
Ja, hat sie schon bekommen.
Okay.
Wirklich tief beeindruckt, weil das war genau, also ich habe ihr das vorher nicht gezeigt, aber ich habe genau die Karte erwischt, die sie halt auch super fand.
Ja.
Das ist bei uns jetzt natürlich eine Frage von Wochen mehr oder weniger, weil das mit 18 endet. Aber ich habe jetzt so eine Karte halt eingerichtet, damit sie auf Kosten der Familie zum Beispiel einkaufen gehen kann. Und dafür ist diese Karte jetzt gemacht. Ist gar nicht ihr Konto, das haben wir jetzt schon lange, lange bei ihr gehabt. Das ist ja eher für eher jüngere Kinder gedacht, also zwischen, keine Ahnung, ich glaube 13, 12 und 18 oder ich glaube, kannst du sogar schon früher einrichten, aber bis 18 halt. Also was ist das? Ist eigentlich ein extra, wie nennen sie das immer, Space?
Ja.
Ein extra Space, was du da für dein Kind einrichten kannst und hinter das Space, da legst du eine eigene Karte und dann kann dein Kind in der App selber das einrichten, die App selber verwalten, aber es geht eigentlich von deinem Konto runter und du musst das Space vorher immer beladen.
Prepaid. Also ich fand das Modell, und du sagtest, bei Revolut war das ja auch schon so,
ja.
Fand das Modell, als ich erstmal gesehen habe, so, warum ist es kein Konto? Und dann ein bisschen drüber nachdenken, macht es total Sinn.
Ja.
Weil das Kind braucht kein Konto mit Zahlungsverkehrsfunktionen wie Dauerauftrag und Lastschrift und Schnickschnack, sondern letztendlich, die haben einen eingehenden Betrag vom Taschengeld und geben das aus. Und das in dem Kontext sehr einfach mit einer coolen Karte ist extrem einfach gelöst. Also ich muss auch nicht irgendwie beide Elternpartner müssen N26-Konten sein, Kunden sein, müssen nicht mal ins KYC gehen. Das KYC beim Kind war hochladen oder scannen von der Geburtsurkunde. Also sehr niederschwellig. Ich habe es noch nicht, also ich warte auf das blöde Plastik. Hoffentlich kommt jeden Tag. Können wir es mal ausprobieren. Aber ich fand es sehr gut gemacht.
Absolut. Fand ich auch. War gut gemacht. Und wie gesagt, bei uns nur eine Frage von Wochen, dass es genutzt werden kann. Aber trotzdem schönes Feature. Glückwunsch an Markus.
Das Problem, was ich rausgefunden habe, ist, und da kann N26 nichts dafür, ist eine Einstellung von Apple, nämlich Apple Pay geht nicht, da muss man 16 sein. Alles unter 16 ist Apple Pay oder
beziehungsweise
Wallet nicht aktiviert, aber das ist auch entweder deutsche oder europäische Einstellung.
Ja.
Denn in der Schweiz ist es, glaube ich, ab 12 oder ab 13.
Okay. Aber in Europa nicht, also 15 oder 16 müssen sie sein.
16.
Ja.
Und da sind die Kinder bei mir, beziehungsweise mit 16, da dauert es nur noch ein paar Wochen, aber es ist trotzdem traurig.
Jochen, jemand, den wir schon seit Anfang an, seitdem wir, glaube ich, auch in der Fintech-Szene unterwegs sind oder jedenfalls seitdem sie so heißt. Ich glaube, wir können ja von uns sagen, dass wir schon länger in der Fintech-Szene sind, ohne dass das so geheißen hat, sagt man so. Aber nur lange Rede, kurzer Sinn, Ralf geht weg von Finnzeit, beziehungsweise macht erstmal gar nichts mehr. Glückwunsch, ne? Großartiger Job.
Großartiger Job, vor allem ohne VC-Geld hochgezogen, komplett.
Und das vor seinem 40. Geburtstag, irgendwie drei Tage davor.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Okay. Gratulation. Hat jahrelang wahnsinnig gearbeitet und erntet jetzt die Früchte davon. Very well deserved.
Total. Glückwunsch, Ralf. Dann, Finanzguru fährt seine Umsätze massiv nach oben. Ich glaube, das machen sie wahrscheinlich schon länger. Sie haben nur nie darüber gesprochen. Die waren halt immer still. Und ich weiß, dass Hanna vom Manager-Magazin mich auch schon ein paar Mal gefragt hat, ob ich irgendwie eine Chance habe, an die Jungs ranzukommen. Und sie haben mir dann auch freundlich geantwortet, aber wie immer, dass sie gerade am Produkt arbeiten und dass sie nicht reden. Also das tun die beiden ja immer. Und dann hat Hanna sie aber irgendwann jetzt dann doch mal vors Mikro bekommen. Glückwunsch dazu, Hanna. Hanna Schwer vom Manager Magazin. Und jetzt haben sie mal ein bisschen geredet und haben mal Gesamterträge genannt und beeindruckend, ne?
Ja, 40 Millionen. Ich habe ehrlich gesagt die immer so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, weil ja, ab und zu sieht man irgendwie diese Werbung mit den beiden Jungs, aber sonst hat man eigentlich relativ wenig von ihnen gehört. Also zumindest bei mir ist nichts irgendwie
angekommen. Sehr viel Podcast-Werbung.
Okay, nie gehört.
Podcast-Werbung, also absolut, also den deutschen Podcast, sehr viel.
Ja.
Und sie sind auf jeden Fall niemals weg gewesen. Da war irgendwie nie eine, also A, hast du, also habe ich relativ viel Marketing von ihnen gehört. B, gab es keine neuen Funding-Meldungen, was für mich eigentlich ein Zeichen dafür war, dass es denen gut zu gehen scheint und dass kein weiteres Funding mehr notwendig ist. Oder sie halt ganz still und leise irgendwo Funding hergeholt haben. Und C, wusste ich ja, dass die beiden halt eher im Hintergrund sein wollen.
Ja.
Und deshalb war mir schon klar, dass es irgendwie ganz gut zu laufen scheint. Und ich habe halt auch immer wieder mal ins Produkt reingeguckt und sah auch Progress. Also das Produkt ist nicht stehen geblieben. Es waren für mich alles Signale dafür, dass es da eigentlich ganz gut zu laufen scheint. Mhm. Also Glückwunsch. Bin echt beeindruckt, was die da aufgebaut haben. Ich erinnere mich ja noch gut daran, dass sie damals auf einem der ersten Bankathons, ich glaube sogar auf dem allerersten, dabei waren. Da waren sie beide noch Mitarbeiter bei der Postbank und haben damals den ersten Kontowechselservice unter Twins, die Digital Twins, gebaut und sind damit damals gestartet, wenn du dich erinnerst. Du hast, glaube ich, damals einen Podcast mit ihnen gemacht.
Ja, ja. Ja, ich kann dich noch erinnern, hier in Bonn, in der ehemaligen Innovationsbereich da an der Reuterbrücke, wo sie waren.
Genau.
Und ja, Gratulation.
Jochen, dann habe ich noch so zwei News rausgesucht, die mir gerade jetzt über den Weg gelaufen sind. Auf der einen Seite, dass die Open Banking-Nutzung zurückgeht. Also es hat Finanzszene, hier deine Kollegen von Finanzszene haben es in den letzten Tagen announced. Sowohl Kontoinformationsdienste als auch Zahlungsauslösedienste sind nach Bundesbankdaten deutlich zurückgegangen. Interessant, ne? Dass es da wieder zurückgeht.
Also das habe ich ehrlich gesagt nicht so 100% verstanden, warum. Weil die Open Banking Use Cases, die ja im Grunde die erfolgreichen Use Cases sind, Kontowechselservice haben wir gerade eben drüber gesprochen, oder Online-Kreditantragsstrecken und da die Verkürzung davon, da sehe ich nicht, dass sich da irgendwie was geändert hat. Also, dass die Leute weniger neue Banken machen oder weniger Kredite nehmen. Deswegen habe ich nicht so verstanden, in welchem Kontext es denn jetzt irgendwie zurückgeht.
Aber ist es denn vielleicht so, dass einfach weniger Leute mittlerweile ein neues Girokonto eröffnen? Also klar, Check24, C24 war das letzte Girokonto, was neu war. Da sind ein paar Leute hingegangen. Da hast du möglicherweise auch einen Kontowechselservice gemacht und damit Open Banking genutzt. Aber seitdem gibt es nicht mehr so viele neue Konten, ne?
Ja, aber wenn ich mir das Wachstum von ING angucke, von der DKB weiterhin.
Also keine Ahnung, aber also ich fand es einfach interessant, dass das irgendwie zurückgeht und jedenfalls jetzt gerade ja diese FIDA-Diskussion wieder hochkommt und wir möglicherweise da einfach auch eine Scheindiskussion führen, war das dann scheinbar dann doch nicht so groß genutzt wird, wie wir das damals, gerade ich mir das auch immer vorgestellt habe.
Aber wir können ja vielleicht mal irgendwie schauen, es muss ja bei den Open Banking Anbietern entsprechend dann auch Entwicklungen geben. Also es gibt ja dann eigentlich nur noch eine Handvoll Anbieter. Da müsste man da eigentlich mal auch schauen, wie es bei denen aussieht oder ob irgendwo anders Open Banking genutzt wurde, was die Statistiken verfälscht. Also auch jetzt im Kontext
oder
Buchhaltung.
Oder halt wieder der ein oder andere zurück auf HBCI und so einen ganzen Kram gegangen ist und deshalb halt das nicht in Open Banking Nutzung reinfällt.
Andere Schnittstellen.
Ne, da könnte man mit Klaus mal drüber diskutieren. Ja. Oder auch Vincent macht es ja jetzt auch mittlerweile so, dass es dann teilweise gar nicht mehr Open Banking ist, obwohl das Open Banking ist, also jedenfalls nicht in Statistiken reinfällt. Das könnte ich mir durchaus auch nochmal an der einen oder anderen Stelle vorstellen, dass da einfach andere Schnittstellen genutzt werden.
Also liebe Hörer, wenn ihr ein bisschen mehr dazu beitragen könnt, warum wir Fragezeichen im Kopf haben und vielleicht Antworten darauf habt, schreibt uns doch bitte.
Dann Miriams Firma Banksware hat gestern da wiederum noch einen Geburtstag, an ihrem Geburtstag announced, dass sie jetzt gemeinsam mit der UniCredit/Hypovereinsbank mit Amazon zusammenarbeiten. Das gab es schon mal ähnlich mit der ING, jetzt ist es aber ein bisschen anders gelagert und Banksware stellt dahinter, glaube ich, die Strecken. Das Buch, das Kreditbuch ist das Kreditbuch der UniCredit, aber Banksware macht halt den ganzen Prozess und das kannst du halt als KMU auf Amazon Kredite nehmen.
Ja, das ist natürlich ein riesen Win für Banksware. Da insofern Gratulation.
Haben sich echt durchgebissen.
Dieses Riesentier Amazon da erlegt zu haben. Ja, in der Vergangenheit hat das wohl nicht so 100% funktioniert und Amazon hat ja da auch eine Kooperation mit Amex und macht da ja auch im B2B-Bereich sehr viel Marketing. Ich habe immer noch nie so ein Gefühl, wie diese Finanzprodukte auf Amex, auf Amazon tatsächlich funktionieren. Also die Karte ist ja...
Ein No-Brainer.
Ist ja No-Brainer gewesen, aber gemessen an der Relevanz von Amazon war die Karte dann auch wieder nicht so groß. Insofern drücke ich die Daumen, dass Miriam da auch große Volumen über Amazon gewinnt. Aber unabhängig davon, ob das jetzt ein kommerzieller Erfolg auf Amazon ist oder nicht, das ist natürlich ein wahnsinniger Gewinn, den man natürlich dann auch für weitere andere Partner nutzen kann, wenn man da integriert ist und so einen großen Namen und so eine große Integration vorweisen kann.
Absolut. Jochen, also Glückwunsch an Miriam, an Jens, was sie da aufgebaut haben und dass sie so lange durchgezogen haben. Und,
das war ja auch nicht alles ein Home Run und ganz einfach.
Nee, absolut. Und auch irgendwie so ein bisschen gepivotet haben. Also Chapeau. Jochen, jetzt baue ich dir noch kurz eine Rutsche oder wie auch immer du es nennen willst, weil jetzt kommt so ein Thema, aber da könntest du wahrscheinlich die nächste Stunde zu sprechen. Und würdest
Podcast
wahrscheinlich,
und Artikel und was auch
immer. Würdest wahrscheinlich machen, gar keine Langeweile empfinden. ich sage jetzt einfach erstmal, Jochen, viel Spaß. Du kannst über den Kursrutsch von PayPal sprechen und ich verabschiede mich für heute aus dem Payment and Banking Fintech Podcast.
Ja, wir machen das doch einigermaßen harmlos. Also was passiert, offensichtlich haben die Zahlen nicht gepasst. Es gab eine negative Gewinnwarnung an die Börse. Der Kursrutsch ist um irgendwie 20%. Ist PayPal von einem Tag auf den anderen runtergegangen. Der CEO, der erst, glaube ich, zweieinhalb Jahre da ist, ist zum 1.3. raus. Oder geht sofort raus. Zum 1.3. kommt der Aufsichtsrat ins Management. Der ist aktuell der CEO von HP.
Das kann nicht unbedingt nach einem richtigen... Genau.
Genau. Gut, er hat angeblich HP saniert, wobei ich jetzt irgendwie auch nicht mitbekomme, dass HP irgendwie plötzlich irgendwie anders ist. Also offensichtlich gab es da sehr kurzfristige Dissonanzen im Aufsichtsrat, im Management. Aber ist natürlich sehr viel Porzellan zerschlagen worden im Kontext der Investor Relations und des Kurses, der ja auch die Jahre vorher schon nie wirklich gut da war. Also schon ging ja komplett runter. Jetzt ist PayPal wieder weniger Marktkapitalisierung als eBay. Früher hat man ja mal gesagt, wir müssen die eBay Inc. umbenennen in PayPal Inc., weil eBay nicht mehr wächst. PayPal ist das neue nette Kind im Stall ist. Schwierig. Und auf die großen Antworten, nämlich Margenkompression, nämlich kein Wachstum mehr bei den aktiven Kunden, hat man irgendwie seit Jahren keine wirkliche Antwort bekommen. Und ich hatte eigentlich gehofft, als Dan Schulman raus war mit dem CEO-Wechsel, dass da ein sehr stark produktdenkender Mensch jetzt wieder da ist und PayPal wieder auf Kurs bringt. Und er hatte auch aus meiner Sicht ein paar gute, richtige Korrekturen gemacht. Aber entweder hat es nicht funktioniert oder man hat ihm nicht genügend Zeit gegeben oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja, jetzt ist PayPal ein, möchte ich sagen, Sanierungsfall, aber zumindest ein Restrukturierungsfall. Und wenn man den Aktienkurs anschaut, ich habe ja bei LinkedIn geschrieben, PayPal hat seinen Worldladen-Moment. Und da hat es jemand drunter geschrieben, buy the dip. Und wenn man guckt, wie die Dips bei Worldline war, wie viel potenzielle Dip-Momente man hatte und dann kommt wieder ein Kursrutsch und wieder ein Kursrutsch und wieder ein Kursrutsch, hoffe ich nicht, dass bei PayPal auch passiert, aber ich mag es nicht ausschließen.
Dann lass uns dabei, gib uns zwei Beispiele dafür, was denn in den letzten Jahren bei PayPal gut und neu war, was du gut fandest.
Das ist gar nicht so viel, ehrlich gesagt.
Ja, eben. Deshalb bin ich so interessiert daran.
Also er hatte, der neue CEO hat sehr stark auf Buy Now Pay Later gesetzt und hat sehr stark im KMU-Bereich Gas gegeben. Das sind Punkte, wo PayPal ursprünglich groß geworden ist, also im KMU-Bereich und so ein bisschen dann irgendwann auch den Kontakt zum ursprünglichen Segment verloren hat und das zugunsten von hier die Sum-Ups, die Blocks in USA mit dem Device, die Buy Now Pay Later Business verloren hat an Klarna und eine Firm. Man muss dann denken, der Marktführer in USA war mal Bill Milate, hat PayPal für 2008 für 1 Milliarde gekauft. Da war Klarna, glaube ich, noch gar nicht richtig gegründet, eine Firm auf jeden Fall nicht. Und das waren eigentlich die Hauptprobleme. Also man hat in den Produkten, wo man stark war, Marktanteile verloren und hat, wenn man jetzt mal schaut, die Marktkapitalisierung von Klarna, Affirm, Block, SumUp, noch privat, Stripe, Adyen. Da sieht man, wie viele Marktanteile und Volumen PayPal verloren hat. Und dann stattdessen hat man irgendwie ein Browser-Plugin gekauft für irgendwie Affiliate-Marketing und hat an eine Universal-App gehofft und geträumt. Das waren eigentlich die Hauptprobleme. Und das hat der neue CEO korrigiert, aber offensichtlich nicht stark genug.
Sie haben ein paar Sachen gestartet, ein paar Sachen losgetreten, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, so richtig was gekommen ist nicht mehr. Ne? Also auch das ganze Braintree-Thema, was Sie damals gekauft haben, wenn du dich erinnerst, dieser PSP. Das Thema Venmo irgendwie auch nicht so richtig abgehoben. Also auch die ganze App fühlt sich irgendwie für mich immer noch irgendwie auch, das ist so, es fühlt sich an wie Windows 3.11, die PayPal-App. Also die ist ja weiterhin auch nicht gelungen. Macht auch keinen Spaß daran, irgendwie was zu finden, was zu suchen.
Ja.
Suchen tut man eher als finden. Also wirklich ziemlich bitter. Du hast heute kurz einen Screenshot geschickt von David Marcus, wenn man sich erinnert, einer der letzten PayPal-CEOs, der so richtig in Erinnerung geblieben ist, auch vom Namen her. Er hat auch ein bisschen ausgeholt, ne?
Oh, der hat ziemlich draufgehauen. Aber der hat das erste Mal sehr stark das personifiziert auf eine Person das Problem dargestellt. Und das ist John Donahue. Und da hat er recht. John Donahue hat damals eBay übernommen von Mark Whitman und hat dann im Grunde das Gleiche, ist bei eBay passiert. Es war, hat zwar sehr schöne Finanz-KPIs geliefert, aber man hat so den Zugang der Innovation, den Zugang zu den Kunden verloren. Und er hat dann irgendwann Spaß an PayPal gefunden. Und das Gleiche ist halt bei PayPal passiert. Und David Marcus, muss man sagen, ist bis heute ja ein sehr stark Produktmensch. Und David Marcus hat damals das ganze Mobile-Thema bei PayPal reingebracht. Und da war PayPal auch schon so ein bisschen mit Fragezeichen versehen, wie geht's weiter? Und er hat den riesen Turn geschafft im Mobile, also diese ganzen Mobile-Checkouts, da war PayPal führend. Und als er raus war, ist dann wieder Sichtum angefangen. Und
Ja, mal gucken.
Ja, eigentlich muss man sagen, ist PayPal eine Product, sollte PayPal eine Product Company sein, und wenn diese Firmen dann irgendwann nur noch auf Profitabilität getrimmt sind, dann wird es irgendwann schwierig, ne? Das ist irgendwie, ich glaube, das ist, kann man glaube ich sagen, dass wenn du als Payment Company keine Product Company bist, dann wird es schwer.
Ja. Und es ist aber, wenn man viele Hires anguckt, auch in den letzten Jahren, wo ich mir im Kopf gekratzt habe, ist es eben nicht. Und wenn man auch noch schaut, wenn PayPal hat ja nie außerhalb der eBay-Märkte irgendwie Fuß gefasst. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die sind schwierig zu handeln, aber eine PayU hat das geschafft, ohne in irgendeiner Weise eine, den Rückenwind von eBay. Eine Paytm aus Indien, sehr stark Indien gewonnen, klar, Heimatmarkt, sehr stark Japan gewonnen. Also das ist möglich in den Märkten, wo PayPal gescheitert ist, aber wenn man halt nur ein amerikanisches One-Trick-Pony-Playbook auf jedes Land versucht aufzudrücken, dann funktioniert das halt nicht. Und das war halt früher anders bei PayPal.
Ja, so mein Lieber.
Für alle, die PayPal-Aktien halten, mein Beileid. Ich glaube nicht mehr, dass es hochgeht auf die alte Top-Werte. Schade.
Das war's mit den News aus dem Januar und ein paar ersten aus dem Februar. Jochen, vielen Dank für die schönen Kommentare. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen auf Spotify, auf Apple und freuen uns, wenn ihr euch für die Payment Exchange im März anmeldet. Tschüss.
Mach's gut.
Tschüss.